Hi, ich bin Sina.
Und ich bin Isabel.
Ihr hört eine neue Episode von Generation Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert.
Wir sprechen über den Zyklus, die Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte. Einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen und hallo zu einer neuen Folge von Generation Pille. Heute bin ich nicht mit Sina am Start, sondern ich habe einen ganz, ganz speziellen Interviewgast. Und auf sie habe ich mich schon sehr, sehr lange gefreut. Und zwar habe ich heute eine echte, ausgebildete NFP nach Sensiplan-Beraterin am Start. Weil ihr so unheimlich viele Fragen zu NFP nach Sensiplan habt, ich mich zwar gut auskenne, aber keine Beraterin bin, habe ich mir heute professionelle Hilfe besorgt. Und zwar die liebe Rosa. Herzlich willkommen.
Hi, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Und ich mich erst und die Hörerinnen erst. Wir freuen uns alle. Erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Also du bist Rosa, du kommst aus Hamburg, richtig?
Genau, also ich wohne in Hamburg. Ich komme eigentlich aus dem Süden, aber das, so genau wollen wir jetzt nicht darauf eingehen. Genau, ich bin 31, wohne in Hamburg und habe 2017 meine Ausbildung abgeschlossen bei den Maltesern zur Beraterin für natürliche Familienplanung und mache seitdem Beratungen und Kurse hier in Hamburg.
Das ist super spannend. Wie bist du denn dazu überhaupt gekommen, diese Ausbildung zu machen?
Also ich habe NFP selber vorher angewendet und genau und habe halt irgendwie einfach durch meine ganzen Freunde und Bekannten, die dann irgendwie auch langsam Interesse zeigten, so ein bisschen Freude daran bekommen, auch anderen davon zu erzählen. Weil, also die merken das dann natürlich irgendwie, dass ich anders verhütet habe und genau. Und dann habe ich den Gedanken gehabt, dass ich das eigentlich gerne auch tatsächlich professionell lernen würde, das weiterzugeben. Und das war für mich dann der Anstoß, ja, wirklich diese Ausbildung zu machen und jetzt, also mein Ziel dahinter war einfach so ein bisschen, das auch wirklich so als Alternative zur Pille oder zu hormonellen Verhütungsmethoden einfach bekannter zu machen und auch genau und auch andere Frauen dahin zu führen, dass sie einfach diese Methode anwenden können.
Also eine Ausbildung ist schon heavy, ne? Ich glaube, ich habe mich mal erkundigt, weil ich mir tatsächlich auch mal überlegt habe, die Beraterausbildung zu machen. Aber ich war ein bisschen abgeschreckt, weil ich, also ehrlich gesagt, habe ich gedacht, das sind so, weiß ich nicht, 4, 5 Kurse und dann kriegt man ein Zertifikat oder ist gut. Aber das geht ja unheimlich lang, ne? Also es ist unheimlich intensiv, diese Ausbildung und unheimlich kompliziert, sie auch zu machen. Also man muss schon wirklich einen enormen Anspruch an sich selbst haben oder an die ganze Sache und echt Bock drauf haben, um das so durchzuziehen.
Absolut, also es ist natürlich, je nachdem, wo man die Ausbildung macht, also ich bin dafür halt immer nach Köln gefahren, da sagen halt schon viele dann so, oh Gott, also irgendwie diese Anreise dann immer für diese Ausbildungsmodule ist irgendwie zu aufwendig und ja, also ich fand, also mir hat die Ausbildung total Spaß gemacht, weil ich halt auch total, super viel Freude hatte, mich da auch wirklich dann tiefer noch einzuarbeiten. Aber es ist tatsächlich so, sehr komplex und man muss dann auch so ein bisschen, wie gesagt, so einen langen Atem haben, weil man nicht nur einen sehr komplexen Theorieteil hat, sondern eben auch in die Praxis geht und dann halt eben auch Menschen finden muss, die man dann beraten darf, sozusagen, obwohl man noch gar nicht zugelassen ist. Also es ist alles so ein bisschen, komplex, aber ich, ich muss sagen, mir hat die Ausbildung sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ja, ich fand das.
Und nur um es nochmal ganz kurz festzuhalten.
Ich bin ein bisschen nerdy unterwegs.
Nur um es nochmal kurz festzuhalten, für alle, die jetzt nicht wissen, was so ein Berater genau macht oder für was brauche ich eigentlich einen Berater. Es ist nicht so, dass man während dieser Beraterausbildung einfach nur das lernt, was in dem klassischen Regelwerkbuch, also natürlich und sicher steht, sondern schon, dass man auch extrem auf den weiblichen Zyklus eingeht, auf Sonderfälle, auf ganz spezielle Zyklen, auf alle möglichen Sonderregeln, Sondersituationen, sodass man wirklich jede Art von Frau mit jeder Art von Zyklus auch kompetent beraten kann, richtig?
Absolut, ja.
Okay. So,
also dann, das ist schon wirklich komplex.
Dann freue ich mich jetzt sehr.
Also
ich
mir raucht ja dann immer der...
Ja?
Sorry.
Kein Problem.
Mir rauchte immer der Kopf immer so abends nach den Seminartagen war ich immer so völlig, hatte ich immer so einen Overload, ja, wenn man irgendwie dann so viel Input bekommen hat, dass man irgendwie am Ende dann nur noch so einen blöden Krimi oder irgendwie was gucken konnte, weil man echt so völlig überladen war mit Informationen. Ja, genau.
Aber dafür bist du jetzt, ist dein Hirn vollgeballt mit, vollgepackt mit unheimlich viel Wissen, von dem wir jetzt
Absolut.
alle profitieren können.
Yay.
Und deswegen, nachdem ich jetzt schon ungefähr, weiß ich nicht, gefühlt 500 Mal erklärt habe, was NFP nach Sensiplan genau ist und wie das funktioniert, bin ich sehr froh, das nochmal von einer NFP-Beraterin höchstpersönlich erklären zu lassen. Würdest du uns bitte einmal erklären, was das genau ist und wie die Methode funktioniert?
Also. NFP, also diese NFP nach Sensiplan, ist ja natürliche Familienplanung, ist eine Methode, die der Frau oder dem Paar hilft, also erstmal der Frau, weil die Frau an ihrem eigenen Körper feststellt, ob sie fruchtbare Tage hat oder nicht. Und die kann sie eben sicher festlegen anhand dieser Methode. Und das passiert mit der Temperaturmessung. Wir messen also nicht irgendwann die Temperatur, sondern die Basaltemperatur, die morgendliche Aufwachtemperatur. Und dann gibt es noch eine zweite Beobachtung, und zwar die Beobachtung des Zervixschleims oder des Muttermunds. Und beides zusammen sind sozusagen zwei unabhängige Körperzeichen, und die ermöglichen uns eben ganz sicher festzustellen, ob fruchtbare oder unfruchtbare Tage sind und wann die sind, und dementsprechend sich zu verhalten, je nachdem, ob man eben einen Kinderwunsch hat oder verhüten möchte.
Okay, das bedeutet, ich habe in meinem weiblichen Zyklus insgesamt drei verschiedene Parameter, die sich im Laufe dieses Zyklus und je nachdem, ob fruchtbar oder nicht, verändern. Das ist zum einen die Temperatur, wie du eben schon gesagt hast, zum zweiten der Zervixschleim und das dritte ist der Muttermund. Alles drei verändert
Genau.
sich im Laufe eines Zyklus und daran kann ich dann festmachen, wenn ich eben das Regelwerk kenne, ob ich fruchtbar bin oder nicht.
Genau.
Okay. Man braucht aber
Das
immer
so
nur zwei,
funktioniert
ne? Also
die Methode.
Temperatur und Zervixschleim oder Temperatur und Muttermund. Ich muss jetzt nicht alles drei checken.
Nee, genau. Also es kann natürlich, wie gesagt, beim Kinderwunsch kann es natürlich, kann man auch alles drei machen. Weil einfach nur mal so eine zusätzliche Informationsquelle noch mal da ist, aber es reichen zwei Quellen sozusagen im Normalfall. Eben auch zur Verhütung sollte man sich eben eins aussuchen.
Okay.
Entweder Zervixschleim oder Muttermund.
Dann gehen wir die einzelnen doch nochmal durch. Also fangen wir mal bei der Temperatur an. Wie verändert sich die im Laufe des Zyklus und wie genau, wann genau messe ich das, damit ich damit mit dieser Info dann tatsächlich auch verhütungstechnisch was anfangen kann?
Also wir messen morgens nach dem Aufwachen, aber vor dem Aufstehen. Also man liegt quasi im Bett und hat noch nichts anderes vorher gemacht. Und genau, und misst dann eben mit dem Thermometer, das sollte auf dem Nachttisch liegen, griffbereit. Und dann misst man mit diesem Thermometer die vorgeschriebenen 3 Minuten. Das ist eben, ja, das kann ich später auch noch mal ein bisschen genauer erklären. Und genau, dann misst man seine 3 Minuten und steht dann auf, macht ganz normal seinen Tagesablauf. Und genau, und abends wird dann eigentlich so empfohlen, das Ganze dann zu dokumentieren, also einzutragen also wir arbeiten halt bei den Maltesern noch mit einem Zyklusblatt. Genau, und das wird dann dort eingetragen. Und genau, und den Zervixschleim und den oder Zervixschleim oder Muttermund wird eben tagsüber im Alltag quasi beobachtet.
Okay, und eine Frage, die sich wahrscheinlich alle, die sich mit dieser Methode schon mal beschäftigt haben, inklusive mir, warum um alles in der Welt? 3 Minuten.
Also früher gab es ja verschiedene Messzeiten. Also da wurde das irgendwie auch anders deklariert. Das waren halt irgendwie im Mund, glaube ich, 3 Minuten. In der Scheide waren es dann irgendwie 4. Also irgendwie war das früher mal anders. Im Endeffekt hat sich das einfach nur mit diesen 3 Minuten eingebürgert, Also ganz banal eigentlich, um einfach eine Vergleichbarkeit zu haben. Also es ist nämlich so, dass man hätte sich auch zum Beispiel darauf einigen können, dass man nach dem Piepston, also ich hatte immer ganz lange so ein Domotherm
Rapid.
Rapid Thermometer, genau. Und das piepste immer nach einer gewissen Zeit. Und dann habe ich auch immer wieder in Foren gelesen, dass manche Frauen dann wirklich nur gemessen haben bis zum Piepston und danach halt quasi aufgehört haben. Ja, und da habe ich mich immer so ein bisschen gefragt, ja, also bei denen funktioniert es ja auch. Also die haben dann wirklich immer nur bis zu diesem Piepston gemessen. Es war irgendwie 1 Minute und 20 Sekunden oder so. Genau. Oder beziehungsweise auch gar nicht so tatsächlich festgelegt, sondern immer so ein bisschen individuell auch, je nachdem, wann das Thermometer eben dachte, so jetzt habe ich quasi die Temperatur erfasst, ohne dass weitere Schwankungen entstehen.
Ja, weil das ist ja eigentlich das Problem, dass so
Und im
Thermometer
Endeffekt,
nie zur gleichen
genau.
Zeit immer piepsen. Die piepsen ja eigentlich immer, wenn sie feststellen, da tut sich jetzt nicht mehr viel.
Genau,
Ja.
genau, genau. Ja, und das war eben so ein bisschen der Hintergrund, dass man dann gesagt hat, okay, irgendwie braucht man da sozusagen was Übergreifendes, was wirklich dann so einen Standard schafft sozusagen und eine einheitliche Situation, aus der dann alle ja mit den gleichen Bedingungen sozusagen hervorgehen. Und dann hat man sich eben auf diese 3 Minuten geeinigt und eben nicht nur 3 Minuten und 4 Minuten dann an einem anderen Messort, sondern wirklich 3 Minuten generell für alle, so um einfach diese Vergleichbarkeit zu haben.
Dann ist aber wichtig, dass ich ein Thermometer habe, was auch nach dem Piepsen weiter misst, damit ich mich an diese 3 Minuten halten kann. Und ich
Genau,
brauche
das,
eins mit
ja.
2 Stellen nach dem Komma, ne? Das hatten wir bisher noch nicht gesagt, damit es mit dem Runden auch funktioniert, ne? Weil nach Regelwerk wird ja die Temperatur auf- und abgerundet.
Genau. Also wir haben ja, es ist eben ganz wichtig, ein Thermometer mit 2 Nachkommastellen zu haben, weil wenn ich ein ganz normales, schnödes Fieberthermometer nehme, dann hat das ja zwar den Zweck, dass es das Fieber misst, was man ja vielleicht auch für andere Zwecke braucht, ja, in der Krankheit. Aber was wir machen, ist ja kein normales Fieber messen, sondern wir wollen ja ganz feine Temperaturunterschiede feststellen. Also wir haben ja dann kein Fieber in dem Sinne, sondern wir messen ja jeden Tag. Und dann ist es eben wichtig, eben diese kleinen Feinheiten mitzubekommen. Und dafür brauchen wir unbedingt 2 Nachkommastellen. Und genau, und diese ganzen Thermometer, die diese also ja, da kann ich auch vielleicht dir nochmal so eine Auswahl schicken oder so, aber also im Prinzip diese ganzen Basalthermometer, diese 2 Nachkommastellen haben und geeicht sind und so weiter, da muss man auf so ein paar Sachen achten. Die messen auch alle weiter. Also auch wenn die dann piepsen, dann messen sie weiter und dann kann man einfach danach, also kann man sich irgendwie einen Timer stellen oder sowas und dann einfach warten, diese 3 Minuten um sind. Weil im Prinzip messen die alle weiter. Also die hören da nicht einfach auf, sondern die piepsen halt dann einmal kurz, was zwar nervig ist, aber genau, also die messen dann trotzdem weiter. Beziehungsweise es gibt ja auch schon Thermometer, die genau, die auch 3 Minuten als Standardmesszeit haben.
Ja, ich vermeide zwar
Genau.
immer Werbung zu machen im Podcast, aber
Ich
ich
habe
habe,
jetzt auch keinen Namen genannt.
nee, aber ich habe schon öfter gesagt, weil ich in dieses Thermometer einfach unheimlich verliebt bin. Und das ist das von Owi. Das ist jetzt keine allgemeine Richtlinie, dass man das unbedingt benutzen muss. Aber es ist das einzige Thermometer, das mir bekannt ist, das genau auf die Sekunde nach 3 Minuten aufhört und auch noch statt piepsen vibrieren kann. Also ich bin ein bisschen in Love, so mit diesem
Ja, das ist schon
Thermometer.
was Großartiges auf jeden Fall.
Ja,
Na
so.
gut.
Ich kann mich, und das ist, glaube ich, auch noch wichtig, für einen Messort sozusagen entscheiden. Nämlich, ich kann im Mund messen, ich kann vaginal messen und ich kann anal messen. Unterscheiden die sich
Genau.
irgendwie in ihrer Genauigkeit oder ist es erstmal mir überlassen, was mir davon am angenehmsten ist?
Also früher hat man so gesagt, dass der anale Messort irgendwie der beste wäre oder der sicherste. Da ist man mittlerweile auch so ein bisschen von weggekommen, weil es halt wirklich was sehr Individuelles ist. Also ja, also es gibt da eigentlich mittlerweile keine Empfehlung mehr, was sicherer wäre oder nicht. Also genau, es gibt halt, wie gesagt, so ein bisschen die Empfehlung, wenn man zum Beispiel zu unregelmäßigen Zyklen neigt, dann ist es manchmal besser, einfach mal zu probieren, wie es ist, wenn man vaginal misst. Aber genau, also im Prinzip kann man auch einfach mal im Mund anfangen und schauen, wie die Kurve aussieht und dann je nachdem da auch nochmal ändern oder eben auch nicht. Also genau. Das
Ja.
Wichtige ist eben nur, dass man eben sich erstmal für einen Messort entscheidet und nicht heute im Mund, morgen in der Vagina und übermorgen im Aftermath. Genau.
Ja, also pro Zyklus für einen Messort sozusagen entscheiden, wenn man sich durchprobieren möchte
Genau.
und nicht während eines laufenden
Genau.
Zyklus den Messort wechseln.
Absolut, ja.
Okay. Und nur für alle, die das nicht wissen und sich jetzt fragen, warum misst man überhaupt die Temperatur? Nochmal ganz kurz, wie verändert sich die Temperatur bei einer Frau im Laufe des Zyklus? Also was sagt die aus?
Also am Anfang haben wir eine Tieflage. Das heißt einfach, dass die Temperatur, also die Temperatur hat schon eine gewisse Schwankungsbreite. Also das ist einfach ja, so ein bisschen auf und ab geht. Also ja, man sagt halt so so im Großen und Ganzen betrachtet, hat eben die Temperatur zuerst so eine gewisse Tieflage, wo eben zwar schon in der normalen Schwankungsbreite, aber man einfach schon vom Ganzen aus betrachtet sehen kann, dass die Temperatur einfach tiefer ist. Und dann steigt die ganz individuell je nach Zyklus und je nach Frau einfach an. Also sie steigt um wenige Zehntel Grad an. 2 Zehntel ist sie dann meistens höher bei der Hochlage. Das ist eben die zweite Zyklushälfte. Und genau, und da das kann man eben mit der Temperaturmessung festhalten und dokumentieren. Und das ist eben was ganz interessant ist, weil eben das ist durch das Progesteron ausgelöst und das ist quasi also das ist das einzige Hormon, das so ein bisschen, also das eben über die Temperatur messbar ist sozusagen. Also wir haben ja auch andere Hormone im Körper, die irgendwie ja, uns müde machen, uns Hunger machen und das ist eben ein Hormon, also das einzige, das wir wirklich so über diese Art ja, messen können. Und das ist, finde ich nach wie vor einfach immer total spannend.
Ja,
Ja.
voll. Okay, dann nächster Punkt oder beziehungsweise nächster Parameter wäre dann der Zervixschleim. Wie mache ich das? Also wie beobachte ich den? Wo muss ich den abnehmen? Weil da habe ich nämlich schon die verschiedensten Theorien gehört. Es gibt einige Frauen, die machen das mit dem Klopapier, wenn sie auf dem Klo sind. Die anderen nehmen das direkt sozusagen am Muttermund ab. Also müssen die Finger dazu einführen, um zu gucken. Das macht irgendwie auch jede Frau verschieden. Gibt es da auch feste Regeln zu, wie man das genau abnimmt und wie oft man das am Tag machen muss und auch wie man dann sozusagen die Qualität einordnet? Weil da gibt es ja auch so eine Art Tabelle, wo für jede Qualität, Beschaffenheit des Zervixschleims sozusagen ein, nennen wir es mal, Buchstaben gibt, ne? Ihr unterteilt das ja in T, F, S, S plus und so weiter und so fort. Wie
Genau.
mache ich das genau?
Genau. Also es wird empfohlen, das wirklich tatsächlich in den Alltag einzubinden, weil einfach, also das stelle ich halt auch immer wieder in meinen Beratungen und Kursen fest, dass einfach viele Frauen das vergessen. Also weil gerade wenn man eben die NFP neu erlernt, dann ist es irgendwie, erscheint es wie so ein wahnsinnig große Herausforderung im Stress oder in dem Gewusel des Alltags, da tatsächlich irgendwie die Zeit und die Ruhe zu finden, da seine Körperbeobachtungen zu machen. Genau, deswegen bin ich halt wirklich ein großer Freund davon, es einfach wirklich in den Alltag zu integrieren und tatsächlich dann auch den Toilettengang dafür zu nutzen. Also einfach auch wirklich einen kurzen Moment innezuhalten, auf der Toilette einfach zu gucken, okay, also ich sage halt das auch immer so, dass man wirklich auch das Toilettenpapier nutzen soll, einfach wenn man sich abwischt, das macht man ja sowieso. Also das ist ja auch, man muss ja auch mal gucken, wie kompatibel ist es mit dem Alltag. Und das finde ich eigentlich immer total wichtig, dass es eben auch praktikabel ist, ja, weil man kann noch so eine tolle Methode haben. wenn die einfach nicht praktizierbar im Alltag ist, dann bringt mir das einfach nichts. So, und deswegen sage ich halt immer, es ist total wichtig, einfach auf dieses, auf die Umsetzbarkeit zu achten. Und da empfiehlt sich eben wirklich auf das Toilettenpapier zu gucken, bleibt da was hängen? Wenn da was hängen bleibt, kann ich das, also dann falte ich halt einmal das Toilettenpapier, das zeige ich auch meinen Kunden eigentlich immer, wie man das genau macht. Also im Prinzip geht es halt, prüft man dann halt so ein bisschen, kann ich das irgendwie dehnen, wie sieht es aus? Also ich kann natürlich irgendwie für mich dann schon mal so im Kopf festhalten, ah, okay, das war jetzt irgendwie ein glasiger Schleim, der war aber nicht so richtig dehnbar. Um einfach das so ein bisschen für mich zu behalten und auch nicht wieder zu vergessen, weil das ist nämlich dann das Nächste, wenn man dann irgendwie anfängt mit der Beobachtung und es auch quasi in seinen Alltag einbindet, dann passiert es dann doch schnell mal, dass man es irgendwie direkt wieder vergisst und deswegen einfach nochmal so ein bisschen kurz innehalten und nochmal kurz das memorisieren sozusagen, was man jetzt irgendwie, was man jetzt gerade festgestellt hat und dann halt irgendwie wirklich auch den ganzen Tag bei jedem Toilettengang darauf achten. Das hört sich am Anfang immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen kompliziert an, aber es ist eigentlich so ein bisschen wie Zähneputzen, sage ich immer. Also wenn man das wirklich öfter mal eine Zeit lang gemacht hat, dann geht es einem so ein bisschen in Fleisch und Blut über und man ist dann irgendwie total, ja, kann sich es dann irgendwie gar nicht mehr anders vorstellen. Und es braucht ja auch keine Zeit. Also es ist irgendwie du sitzt ja dann sowieso auf Toilette und dann faltest du halt einmal kurz das Papier und dann spülst du das Ganze mal runter. Also es ist jetzt irgendwie auch kein großer Zeitaufwand, der da mit einhergeht. So. Und während des Händewaschens kann man sich ja dann nochmal verinnerlichen, sozusagen, was man jetzt gerade gesehen hat. Genau.
Aber es freut mich sehr, dass du das
Ja.
so unkompliziert erklärst und auch deinen Klienten, die bei dir die Beratung machen, so erklärst, weil
Ja.
es gibt ja gerade auf Facebook unheimlich viele NFP-Gruppen mit, ich nenne das immer, sehr radikalen NFP-Menschen, die das praktizieren, die gar keine Berater sind, aber das einfach schon sehr lange praktizieren. Und die sagen immer, auf gar keinen Fall mit dem Klopapier, das darf man nicht. Das verfälscht alles, das ist überhaupt nicht aussagekräftig. Man muss mit den Fingern, man muss das einführen, direkt am Muttermund abnehmen und dann mit den Fingern gucken und auf gar keinen Fall beim normalen Toilettengang und nicht nachdem man gepinkelt hat und auf gar keinen Fall mit dem Klopapier. Und ich denke dann immer, meine Güte, warum machen die sich das Leben denn so kompliziert? Ich sehe es
Ja,
doch
echt.
trotzdem. Ich
Ja,
sehe das
total.
doch.
Also es ist irgendwie echt.
Und seit wann gibt es eine
Ja,
Regel, die
absolut.
sagt, man darf das nicht am Klopapier angucken? Was ist das denn? Aber da wird halt immer so eine Panik
Also
gemacht,
das
weißt
ja.
du?
Ja, total, absolut. Ja, ist ja auch so ein bisschen eben, wie ich auch so, schon sagte, also die Frage nach der Praktikabilität. Also ich habe jetzt irgendwie keine 10 Minuten mal tagsüber, wo ich einfach sagen kann, okay, ich nehme mich jetzt raus, ich muss jetzt meinen
Ja,
Zervixschleim
liebe Kollegen,
untersuchen.
wartet mal kurz 5 Minuten.
Also.
Mein Wecker hat geklingelt. Ich muss jetzt kurz aufs Klo und meinen Zervixschleim abnehmen. Ich bin gleich wieder da.
Ja, genau. Ja, also genau, von dem her absolut. Also es ist erlaubt und gewünscht, das tatsächlich mit dem Toilettenpapier zu machen, um das
Halleluja.
für
Ich
alle klarzustellen.
sage
Ja.
das zwar auch immer, aber ich bin ja keine Beraterin. Das heißt, ich bin sehr
Ja.
froh, dass ich diese Informationen jetzt nochmal durch dich verifiziert bekommen habe.
Ja.
Weil ich glaube, da fällt jetzt schon sehr, sehr vielen ein Stein vom Herzen. Weil, wie gesagt, in diesen Gruppen wird immer eine Riesenpanik gemacht und dann haben am Ende alle das Gefühl, sie machen alles falsch und es ist total unsicher, so wie sie es machen. Deswegen beruhigt mich diese Aussage jetzt sehr. Aber vielleicht sollte man noch dazu sagen, es hat ja nicht jeder gleich viel Zervixschleim. Ne? Also es gibt durchaus auch Frauen, bei denen am Klopapier gar nichts haftet. Weil da einfach nicht wirklich, also die haben auch nie was im Höschen oder so, ne? Also es gibt schon Frauen, bei denen das vielleicht nicht ganz so einfach ist, die müssten dann vielleicht schon direkt am Muttermund abnehmen. Aber prinzipiell, solange Zervixschleim da ist, sichtbar, kann man das auch schon so testen.
Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, also je nachdem, es gibt halt, also auch bei den Frauen, die sagen, die haben irgendwie keinen, also gut, es ist bestimmt auch eine, bestimmt gibt es auch Unterschiede, aber also ich habe auch gerade am Anfang Anfängerinnen bei mir im Kurs, die irgendwie sagen, ja, also ich sehe da nichts, da ist kein Unterschied, es ist einfach immer nur, ich sehe überhaupt nichts. Und Ja, also ich muss auch sagen, dass es halt so ein bisschen auch Training ist. Also ja, also ich habe da schon ganz oft so Erfolgserlebnisse gehabt, dass Frauen einfach so ein bisschen, ja, auch so ein bisschen Zeit brauchten, um wirklich dafür sensibilisiert zu werden. Weil,
Ja, ist bestimmt auch
also.
so ein bisschen Achtsamkeitstraining, ne? Wenn man die ganze Zeit nicht
Ja,
darauf
genau.
geachtet hat, dann fällt es einem vielleicht auch gar nicht auf. Und
Ja.
solange man wirklich mal bei jedem Toilettengang darauf achtet, dann ist man vielleicht auch tatsächlich überrascht, was da auf einmal doch auffällt.
Total, absolut. Also genau, deswegen ermutige ich halt auch wirklich immer dazu, das wie gesagt jeden Tag zu machen und auch wirklich mal über einen längeren Zeitraum, weil manchmal gibt es ja auch Zyklen, da ist einfach, ist nicht so viel Zellschleim zu sehen zum Beispiel. Und dann eben nicht entmutigt zu sagen, ach Mann, irgendwie, ich sehe das nicht, bei mir funktioniert das nicht, sondern einfach dran zu bleiben und einfach nochmal dem so ein bisschen mehr Zeit zu geben, weil genau, es ist ja auch so ein bisschen so, dass manche Frauen dann auch denken, ja, also das, was ich habe, ist so ein normaler Ausfluss und ich warte jetzt, diesen Ausfluss ignoriere ich, weil das ist ja Ausfluss, das ist ja irgendwie so, war schon immer da. Und dann warten sie immer ganz gespannt auf den Cervix-Schleim und der kommt nicht. Und was sie aber eigentlich für Ausfluss halten, ist der Cervix-Schleim. Also ich habe da schon ganz, ganz interessante Gespräche geführt, um auch wirklich so Missverständnisse aus der Welt zu schaffen. Weil, wie gesagt, also meine Erfahrung ist eher so ein bisschen, dass tatsächlich die Wahrnehmung dafür erstmal aufgebaut werden muss. Dass es eigentlich ganz oft viel zu sehen gibt und viel wahrzunehmen und zu beobachten. Und die Frauen einfach, die ja, also eben nicht die nötige Sensibilität haben, das einfach nie gelernt haben, darauf zu gucken. Und genau, und dass es halt erst sich so ein bisschen einspielen muss. Genau. Ja.
Ich habe zum Cervixschleim noch zwei Fragen. Eine davon stelle ich mir sogar selbst, weil ich kenne natürlich, dadurch, dass ich eben keine Beraterin bin, kenne ich natürlich nur mich, meinen Zyklus und meinen Cervixschleim. Aber es
Ja.
gibt sehr viele Frauen, die gesagt haben, sie haben noch nicht so richtig verstanden, wie das kategorisiert, so rum, wird. Weil nach Sensiplan gibt es, wie ich zu Beginn ja schon gesagt habe, diese verschiedenen Begrifflichkeiten oder Buchstaben, in die das
Ja.
sozusagen eingeordnet wird, nachdem ich das beobachtet habe. Und dann eben der Buchstabe passend zu dem Cervixschleim, den ich den Tag über wahrgenommen habe, in das Zyklusblatt eingetragen wird. Und dann heißt es ja, also erstmal haben viele damit ein Problem, das überhaupt richtig einzuordnen. Und dann heißt es ja, anhand des Regelwerks, es gibt ja die Möglichkeit, also den Cervixschleim sozusagen abzuschließen, die Auswertung abzuschließen, wenn der Eisprung dann rum war. Und dafür muss ja die Schleimqualität sozusagen von bester Qualität wieder zu schlechterer Qualität werden. Und diese
Genau.
Qualitätsunterschiede wahrzunehmen, ist für die, glaube ich, ein bisschen schwer, weil es heißt ja, individuell die beste Qualität zählt. Als fruchtbar. Und es gibt zum Beispiel Mädels, die sagen, ich habe gar kein S+. Ich habe den ganzen Monat, wenn überhaupt, nur S und mal ein bisschen T und ein bisschen F, aber ne, es gibt kein S+.
Ja.
Oder es gibt auch Leute, die haben nur T und F und finden gar kein S oder S+ und sagen dann, was mache ich denn dann? Also wann ist denn dann fruchtbar und wann nicht?
Ja. Genau. Also da ist es halt auch wirklich so, es gibt auch Frauen, die haben ihr ganzes Leben kein S+. Das ist auch kein Problem. Also das ist, dann muss man sich auch gar keine Sorgen machen oder so. Also das ist wirklich auch, da muss man auch sagen, es ist wirklich alles normal und alles richtig. Genau, also das Wichtige ist eben, dass man wirklich zur individuell besten Schleimqualität kommt. Das ist halt, das kann bei manchen Frauen auch wirklich einfach nur sein, der Umschwung von T zu F. Also diese Kategorie der, keine Ahnung, dass man halt gar keinen Schleim feststellt zum Beispiel, dass man irgendwie ein raues, juckendes Gefühl vielleicht sogar hat, und dann der Umschwung zu, es ist ein feuchtes Gefühl, es ist, ja, es ist irgendwie Feuchtigkeit bemerkbar, aber vielleicht auch kein Cervixschleim. Also selbst das kann die individuelle beste Schleimqualität sein. Weil, also auch wenn ich keine S-Kategorie feststellen kann, kein Cervixschleim, dann kann ich durch das Empfinden von einem feuchten Gefühl sagen, okay, das war sozusagen der Höhepunkt. Also das habe ich auch schon, habe ich auch schon mal gehabt, dass es einfach kein Zervixschleim sichtbar war. Also es kann ja auch wirklich von, also wirklich das eine kann ja sein, wie ich das eben schon erklärt habe, dass es eben diese Wahrnehmung ist, die so ein bisschen geschult werden muss. Und das andere kann aber auch wirklich sein, dass da vielleicht ein hormonelles Ungleichgewicht ist oder aus wirklich medizinischer Sicht da irgendwie kein Zervixschleim da ist oder vielleicht nach dem Absetzen der hormonellen Verhütungsmethoden. Also da gibt es, wie gesagt, schon so ein paar Situationen, wo das einfach so sein kann. Und es ist aber auch wirklich normal. Also bei den Schleimmustern, da gibt es keinen richtig oder falsch. Also wenn da irgendwas einen Sorgen macht, dann kann man das natürlich nochmal beim Gyn ansprechen. Aber im Prinzip sagt man halt auch wirklich, dass alle Schleimmuster von Frau zu Frau sehr variieren und dass da auch wirklich sehr viel Spielraum ist und dass es auch alles normal und natürlich ist. Genau.
Gut, das heißt also, wie schon gesagt, die beste Qualität für einen selbst, also individuell zählt.
Absolut, ja.
Und wenn man das jetzt mal auflisten müsste für alle, die jetzt noch gar keine Ahnung haben, wir können jetzt natürlich nicht auf jedes einzelne Schleimexemplar eingehen. Da müssten sich dann doch mal die Regeln durchgelesen werden und auch die Tabellen zu der genauen Schleimbeurteilung. Aber wenn man das jetzt mal nach Qualität durchgeht, von auf gar keinen Fall fruchtbar oder niedrigste Qualität zu höchster Qualität, würde es anfangen mit diesem, ich weiß gar nicht, wie man dieses Symbol nennt, dieser Kreis mit dem Strich durch?
Genau, also einfach nichts. Also das ist einfach so ein bisschen, das bedeutet einfach, man hat nichts gesehen, nichts gehört, würde ich schon sagen. Also nicht, kein Schleim gesehen. Man hat aber auch nichts am Scheideneingang bemerkt, also kein besonders feuchtes Gefühl gehabt, kein besonders trockenes Gefühl, also einfach nichts.
Einfach nichts gar
gemerkt,
nichts.
Gar nichts, genau. Genau, und dann die nächste Steigerung ist, dass man so ein trockenes Gefühl hat oder ein juckendes, ein raues, beziehungsweise, also die beiden sind so ein bisschen, es ist keine Steigerung oder so, da kann man vielleicht sagen, die sind so gleich. Genau, und auf jeden Fall, dann ist halt so eine Entwicklung da, dass eben von diesem trockenen, rauen
Also
Gefühl
trockenes, raues Gefühl wäre T, ne?
Genau.
Der Buchstabe T für alle Sensiplan-Menschen, die dann jetzt gucken auf ihrer Tabelle. Wir reden von T. Aber es darf auch dann kein Schleim sichtbar sein, ne?
Genau.
Nicht nur das Gefühl muss trocken, rau und so, sondern es darf auch gar kein Schleim sichtbar sein. Das wäre T. Als nächstes würde dann F kommen für feucht.
Genau. Und auch da ist es ganz wichtig, dass eben kein Schleim sichtbar ist. Also es ist eben nur, der Unterschied zwischen T und F ist wirklich nur den Unterschied im Gefühl wahrzunehmen. Also einfach zu sagen, okay, das eine ist wirklich so ein ganz unangenehmes, juckendes, raues Gefühl und das andere ist ein feuchtes Gefühl, aber bei beiden Kategorien ist kein Schleim sichtbar.
Okay.
Genau, und das ist ganz wichtig.
Dann nach F würde S kommen?
Genau, nach F kommt S. Ich hoffe, das kann man jetzt auch alles verstehen. Genau, also S wie, ja, genau.
Ich packe das auch nochmal alles auf den Blog in Kurzfassung. Zur Not können die Mädels dann auch nochmal nachlesen. Und so einen kleinen Mini-Ausschnitt packe ich auch in die Shownotes für die ganz wichtigen Sachen, damit das jetzt nicht so komplett verwirrend ist, weil sowas in einem Podcast zu erklären, ist natürlich immer ein bisschen komplizierter.
Genau, genau. Genau, also S ist einfach die Kategorie, wo einfach dann Zellschleim sichtbar ist das erste Mal und einfach der Schleim noch nicht so ganz, noch nicht so ganz dünnflüssig und ganz dehnbar ist, sondern eben so ein bisschen dicklicher. Der kann weißlich, gelblich sein. Genau, also so ein bisschen.
Vielleicht auch so ein bisschen klumpig. Ja.
Genau, von so ein bisschen. Also man sagt nicht, ja, also auf jeden Fall ist da noch eine Qualitätssteigerung möglich und das ist dann eben die höchste Stufe sozusagen, das ist dann dieses S+. Der Plus-Schleim, der ist halt sozusagen ganz klar und glasig und dehnbar und
so ein bisschen
der kann auch da
eiweißartig, sagt man immer,
genau,
ne?
Genau.
Wobei ich glaube, ich auch da, auch das ist so ein Mythos, der in diesen NFP-Gruppen immer herrscht. So, man ist nur fruchtbar, wenn der Schleim dehnbar ist und sich wie Eiweiß so spinnen lässt. Aber auch das ist eigentlich nicht wirklich
Das
wahr,
ist Quatsch.
weil der muss gar nicht
Nee.
wie Eiweiß spinnbar sein. Es kann sich bei manchen auch anfühlen, als
Nee.
würden sie sich in die Hose pinkeln und der ist einfach wie Wasser. Und bei manchen gibt es diese
Absolut.
Schleimqualität auch einfach gar nicht. Und sie sind trotzdem fruchtbar.
Absolut. Ja. Ja, total. Also, das ist ja eben das, was ich vorhin auch meinte. Also, wenn wir bei so einem Beispiel bleiben, bei einer Frau, die einfach die ganze Zeit nur T feststellt und dann irgendwann F, die kann damit auch schwanger werden. Also, das ist zwar wahrscheinlich ein bisschen schwerer als bei jemand, der jetzt irgendwie an einem Tag mit eben diesem dehnbaren Schleim fest, den feststellt und dann Verkehr hat. Aber im Prinzip, es reicht eben schon auch so ein feuchtes Gefühl, ist schon, heißt einfach Fruchtbarkeit, ja, weil dann eben die Zervixschleimproduktion anfängt und eben auch wenn ich das jetzt nicht, alles feststellen und sehen kann, dann kann der Zellschleim trotzdem da sein und in dem Moment ist man eben fruchtbar. Also es ist jetzt nicht so, dass man diesen dehnbaren Schleim braucht, um überhaupt fruchtbar zu sein. Das ist völliger Quatsch. Weil, genau, sonst würden auch viel weniger Schwangerschaften zustande kommen, wenn es nur mit diesem Schleim klappen würde. Also, nee.
Ja, gut, also um das mal festzuhalten, wir haben jetzt die Begriffe einmal durch und wie der Schleim so ungefähr aussehen kann. Wenn wir das jetzt anhand eines Zyklus durchgehen müssten, wäre erstmal die Periode, die Blutung, weil da fängt der Zyklus ja an. Dann eventuell ist es trocken und man sieht nichts und man hat erstmal gar keinen Schleim, eventuell. Dann zeigt er sich vielleicht bei den meisten erstmal ja, noch so ein bisschen trocken und vielleicht weißlich, gelblich, wie du gesagt hast. Dann wird die
Ja.
Qualität langsam besser. Es muss nicht spinnbar sein, um S-Plus zu sein. Es reicht auch, wenn er flüssiger wird oder ein bisschen glasiger oder sowas. Also einfach besser von der Qualität her als das davor. Und
Ja.
wenn der Eisprung dann vorbei ist, dann geht er wieder sozusagen, entwickelt er sich wieder zurück. Also dann wird er wieder ein bisschen
Absolut, ja.
fester, klumpiger oder weißer oder wie auch immer oder bleibt ganz weg, bis dann irgendwann die Periode wieder einsetzt.
Genau, so. So kann man das sehr gut zusammenfassen, ja. Also es gibt eben auch, und auch da halt nochmal so die Einordnung, also es ist aber auch wirklich so, wie gesagt, es muss eben nicht dieser S-Plus-Schleim sein und es kann eben auch sein, dass das S-Plus zum Beispiel nochmal wiederkommt. Also das war jetzt, so wie du es so schön jetzt erklärt hast, ist halt wirklich so sozusagen einmal so der Standard. Den Standard muss man aber nicht haben. Also auch wenn man diesen Standard nicht hat, ist man kann, ja, wie gesagt, ist alles okay. Und bei den Schleimmustern kann alles, ist alles erlaubt sozusagen. Und es kann eben auch sein, dass es mehrere S-Plus-Phasen gibt oder mehrere S-Phasen, dass es sich so ein bisschen abwechselt oder dass man eben, also wie gesagt, wir haben ja keine letztendliche Möglichkeit, es so komplett festzustellen, was in unserem Körper passiert. Wir können natürlich, wie gesagt, auf dem Toilettenpapier sehen, was wir da so beobachten, was wir da feststellen, aber wir können ja nicht in den Körper reingucken oder so. Das brauchen wir auch gar nicht. Wir haben ja mit unseren Beobachtungsmöglichkeiten auf jeden Fall eine gute Möglichkeit festzustellen, was passiert. Aber genau, also das war so ein bisschen das, worauf ich noch mal hinaus wollte, dass es halt keine hundertprozentige Möglichkeit gibt, genau, also wir können ja nicht ins quasi ins Labor gehen und schauen, okay, wie viel Zervixschleim ist da. Aber das, was wir beobachten, das reicht auf jeden Fall hundertprozentig aus. Und genau, und dann man darf sich auch nicht irritieren lassen, wenn dann eben zum Beispiel S nochmal wiederkommt. Also wenn man zum Beispiel eine S-Phase hat und dann es schon wieder schlechter wird und dann zum Beispiel ein Tag F kommt und dann wieder S, das ist auch völlig normal. Also dann, genau, da muss man einfach nur gucken mit der Auswertung, aber da kommen wir vielleicht auch nochmal später zu, oder?
Ja, und ich glaube, das ist auch ein Thema, wo man einfach sich nicht verunsichern lassen darf von allen anderen. Also gerade, ich meine, ich bin großer Freund von Facebook-Gruppen. Wir haben selber eine sehr, sehr große, aber dieses von sich auf andere schließen oder von anderen auf sich zu schließen, macht einfach gerade da keinen Sinn, weil die Körper alle so unglaublich individuell sind, dass
Total.
Man sich da absolut nicht von anderen reinreden lassen sollte. Gerade nicht von diesen ganzen NFP-Radikalisten, die meinen, weil sie das jetzt schon seit 5 Jahren machen und für sich verstanden haben und ihr Zyklus so und so funktioniert und ihr Zervixschleim so und so aussieht und sie ja. immer um die Uhrzeit messen oder so und so oft ihren Muttermund abtasten, dass das die ganze Welt ja. auch so machen muss und dass ja. alle anderen es falsch machen, wenn sie es nicht genauso machen wie sie selbst. Also ich glaube, da muss Total. Man sich einfach so ein bisschen eingrooven und auf sich verlassen ja. und seinen Körper kennenlernen und dann funktioniert das auch schon alles.
Ja, total. Also es ist ja schön, wenn es für die ganzen Frauen dann so funktioniert. Genau, es ist halt nur, man darf halt, finde ich, dann kein Dogma daraus machen, weil im Prinzip, also so verschieden wie wir Frauen auch sind und unsere Lebensweisen auch sind, so verschieden kann eben auch der Zyklus sein. Also deswegen auch von mir nochmal so ganz klar diese Ermutigung auch wirklich, ja, das mal auszuprobieren und einfach auch sich da nicht so aus der Ruhe bringen zu lassen oder sich verunsichern zu lassen, weil, wie gesagt, man hört da ganz, ganz viele Mythen und Meinungen und nicht alle davon sind immer richtig.
Ja, gut, jetzt noch mal ganz, ganz kurz auf den Muttermund. Da gibt es glücklicherweise nicht ganz so viel zu sagen wie zum Zervixschleim, weil es darüber nicht so viele Diskussionen gibt. Und dann würde ich sagen, kommen wir zur Auswertung und zu den häufigst gestellten Fragen, weil sonst werden wir nämlich in der geplanten Stunde auch gar nicht mehr fertig. Ja. Muttermund. Okay. Ich kann statt dem Zervixschleim, wenn ich damit nicht zurechtkomme oder es da enorme Störfaktoren gibt oder wie auch immer, oder mir Muttermund einfach lieber ist, eben auch den Muttermund abtasten. Wie genau. stelle ich das an und kurz gefasst, wie verändert sich so ein Muttermund?
Genau, also vielleicht erkläre ich das zuerst. Der Muttermund ist nach, also zu der Periode öffnet er sich natürlich, weil das ist ja der Moment, wo dann eben der Inhalt der Gebärmutter komplett einmal abgestoßen wird und also die Gebärmutterschleimhaut abgetragen und dafür muss sich der Muttermund natürlich öffnen, weil sonst ist ja ganz klar, dann kommt das Blut eben nicht raus. So, also zur Periode ist der ganz weich und offen. Und auch nach der Periode kann es noch so ein bisschen dauern, bis der sich sozusagen wieder so ein bisschen härter wird. Und genau, und es ist dann halt auch so ein steigendes, sich entwickelndes Phänomen. Der ist halt am Anfang, wie gesagt, so ein bisschen weich und offen. Und genau, und dann
vielleicht für alle ganz kurz, die überhaupt... Für alle, die überhaupt ja. keine Ahnung haben, von was wir gerade reden, vielleicht noch mal in einem Satz, was ist der Muttermund und wo finde ich den?
Ja, genau. Also der Muttermund ist sozusagen das Ende der Gebärmutter, man sagt auch Gebärmutterhals. Das ist halt sozusagen das, was ich eben tasten kann, wenn ich den Finger in die Scheide einführe und dann, also wie ich den finde, das ist natürlich jetzt
ungefähr
schwierig zu erklären. Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall innen oben. Also wenn ich zum Beispiel den Zeigefinger nehme, dann spüre ich den Muttermund also im Inneren der Scheide relativ weit oben und innen. Also genau. Das ist dann so eine Öffnung, die die ist vielleicht so ein bisschen dicker als der Finger und also als der Mittelfinger zum Beispiel. Und hat halt so eine kleine Vertiefung in der Mitte. Also es ist so ein bisschen so ein rundliches, man sagt so ein Zapfen, der halt in die Scheide reinragt. Und den kann man eben ertasten. Das ist irgendwie auch ganz ganz spannend, das mal selber zu probieren. Das ist, nicht alle Frauen schaffen das von selbst. Es ist auch manchmal anatomisch so, dass man den einfach nicht erreichen kann. Genau.
Ja,
aber
okay.
Das ist so der... Genau, also und ich war jetzt gerade bei der Öffnung des Muttermundes, das ist so, dass er eben nach der Periode so ein bisschen eben noch weich und geöffnet ist und dann verschließt er sich und wird so ein bisschen hart oder härter und da sagt man halt auch immer, da kann man sehr gut vergleichen, wenn man mal so die eigene Nase anfasst, dann ist er so ein bisschen härter wie eben so die Nasenspitze, der Nasenknorpel. Und während des Eisprungs, also da passiert dann so eine Veränderung, dass er eben sich weiter öffnet und auch so ein bisschen aufsteigt. Also wenn man den eben jeden Tag abtastet, dann ist es halt auch so eine Veränderung, die zwar minimal ist, aber die man eben dann spürt, wenn man den jeden Tag ertastet. Dann merkt man eben, dass der sich so ein bisschen aufrichtet. Und dann kommt eben der Eisprung, dann ist der Muttermund ganz hoch und ganz weich und offen. Und da ist auch nochmal dieser Vergleich ganz gut, dass man einfach sagen kann, der ist, wenn man sein Ohrläppchen anfasst, dass es so ein bisschen eben ein Unterschied ist zwischen Ohrläppchen und Nasenknorpel. dass er dann, wenn er ganz weich und offen ist, so weich ist wie das Ohrläppchen. Also nochmal so als Tastvergleich ganz gut. Und nach dem Eisprung geht er wieder ein bisschen runter und schließt sich eben und wird dann wieder wie dieser Nasenknorpel, so hart, genau.
Okay, dann haben wir jetzt die drei Parameter einmal durch. Was fange ich damit jetzt an? Also ich muss ja, um meine Fruchtbarkeit sozusagen zu erkennen oder richtig nach NFP, nach Sensiplan auswerten zu können und irgendwann zu sagen, okay, meine fruchtbare Zeit ist jetzt vorbei. Ich kann jetzt also ohne Kondom oder Diaphragma oder wie auch immer, also ungeschützten Sex haben. Wie genau, also natürlich jetzt nicht alle Regeln, aber wie läuft diese Auswertung sozusagen ab?
Genau. Also die Untersuchung, das ist tatsächlich was, was man eben nicht im Alltag machen soll, sondern da muss man sich wirklich dann kurz rausziehen. Und man sagt halt eigentlich immer, dass es abends empfohlen wird, dann wirklich nochmal sich die Hände zu waschen und einfach die Position einzunehmen, wo man den gut tasten kann und tatsächlich auch bei dieser Position zu bleiben. Also es wird zum Beispiel die Hocke, ein Bein auf der Badewannenkante oder auf der Toilette empfohlen. Und da einfach mal zu suchen, ob man den Muttermund ertasten kann und dann auch wirklich bei dieser Position zu bleiben, weil es ist natürlich so, wenn ich den Muttermund einmal in der Hocke abtaste und am nächsten Tag im Stehen irgendwie am Badewannenrand aufgestützt mit einem Fuß, dann ist es natürlich, kann sich die Lage auch schon verändern und dann ist es aber nicht, weil der Muttermund sich verändert hat, sondern eben, weil ich meine Position geändert habe. So. Genau, deswegen sollte man da auch wirklich bei einer Position bleiben und auch beim Finger empfiehlt sich natürlich immer den gleichen zu nehmen, weil wenn ich meine Hand so angucke, dann haben die Finger tatsächlich auch eine andere Länge. Deswegen sage ich da immer, also auf jeden Fall dann den gleichen Finger und die gleiche Stellung sozusagen oder die gleiche Position einnehmen. Und auch von der Uhrzeit halt irgendwie, also es wird halt wie gesagt abends empfohlen. Genau, dass man dann einfach so ein bisschen guckt. Was auch wichtig ist, dass man vorher die Blase und den Darm entleert. Also weil einfach, wenn man eine volle Blase hat zum Beispiel, dann kann es eben auch sein, dass die Stellung der Gebärmutter dadurch beeinflusst ist und dass der Muttermund sich eben an einer anderen Stelle befindet. Genau, also es sind einfach solche Regel, so Grundannahmen, die man sich so ein bisschen wenn man das gut richtig machen will, dann so ein bisschen unterordnen muss. Also es ist schon ein bisschen komplizierter, aber es ist natürlich auch noch für manche Frauen auch eine ganz tolle Erkenntnis dann sozusagen auch wirklich, weil für viele ist der Zervixschleim auch so ein bisschen abstrakt und der Muttermund ist ja wirklich was, was ich ertasten und erfühlen kann, was sich verändert. Das ist für manche auch so mal ein bisschen noch so handfester, sage ich mal, als der Zervixschleim.
Okay,
Genau.
dann fasse ich jetzt nochmal ganz kurz zusammen. Wir haben Temperatur, Zervixschleim und Muttermund. Temperatur messe ich immer morgens vor dem, also nach dem Aufwachen, aber vor dem Aufstehen. Das ist die Basaltemperatur. Dann Zervixschleim beobachte ich den Tag über hinweg. Am besten mehrmals am Tag, immer wenn ich auf dem Klo bin. Und die beste Zervixschleimqualität des Tages zählt. Egal wie oft ich mir den angeguckt habe, das, was über den Tag über am besten, am qualitativ sozusagen hochwertigsten war, zählt und das trage ich dann abends ein. Und den Muttermund brauche ich nur einmal am Tag zu testen, das aber am besten abends, immer in der gleichen Position und immer mit dem gleichen Finger.
Genau.
Okay.
Weil da kann es eben auch verwirrend sein, wenn ich den Muttermund irgendwie mehrmals am Tag abtaste, dann kann ich auch verschiedene Ergebnisse haben und das ist dann in der Tat so ein bisschen verwirrend. Deswegen sagt man Muttermund wirklich nur einmal und auch gerne eben nur abends.
Gut, wenn ich jetzt mich für entweder Zervixschleim oder Muttermund entschieden habe, mal angenommen, wir machen jetzt Zervixschleim, weil meiner Meinung nach machen das die meisten, und die Temperatur, dann habe ich also diese zwei wichtigen Parameter. Wie werte ich das, ohne jetzt genau auf das komplette Regelwerk einzugehen, aber kurz gefasst, was sagen mir diese zwei oder wann kann ich meine Beobachtungen abschließen und sagen, jetzt bin ich unfruchtbar? Ohne jetzt genau auf die Regeln einzugehen, einfach nur, um nochmal zu sagen, wie sind die beiden voneinander abhängig oder also einfach, dass eben beides abgeschlossen sein muss.
Genau. Also wir haben ja die Temperatur wird nach gewissen Regeln ausgewertet. Und da ist es einfach so, dass man drei höhere Messungen haben muss, ganz vereinfacht. Und diese drei höheren Messungen müssen abgeschlossen sein. Genauso beim Zellwegschleim haben wir auch eine, ja, sozusagen eine Regel, die dann feststellt, wann eben der beste Zellwegschleim war. Und das kann man eben auch nur immer, also in der Vergangenheit, also retrospektiv betrachten. Und dann nimmt man davon auch, es ist auch so eine Drei-Tages-Regel, dass man einfach sagt, okay, 3 Tage, der beste Zellwegschleim kam nicht wieder. Und dann kann ich sozusagen meine Beobachtungen abschließen. Und ja, genau, und ganz vereinfacht sagt man dann eben, dass beide Parameter, also Temperatur und Zellwegschleim, ausgewertet werden müssen. Also eben, also mit diesen Regeln einfach die 3 Tage sozusagen abzuwarten und dann, was immer zuletzt kommt. Genau, das ist ja so mal ganz vereinfacht, aber es ist wirklich eine Sache, in die man sich so ein bisschen einarbeiten muss. Und genau deswegen würde ich da auf jeden Fall empfehlen, sich da nochmal so ein bisschen zu belesen oder eben auch eine Beratung zu machen, weil genau, das ist gerade am Anfang noch etwas komplex. Ja, aber so ganz vereinfacht kann man sagen, einfach Temperaturauswertung und Schleimauswertung müssen abgeschlossen sein und was immer dann zuletzt kommt, damit endet die Fruchtbarkeit. Also wenn ich zum Beispiel meine Temperatur schon abgeschlossen habe und ich noch auf meinen Zellwegschleim warten muss, dass der sozusagen die beste Qualität nicht mehr wiederkommt, dann kann ich eben, wenn das nicht der Fall gewesen ist, sondern der Zellwegschleim sozusagen bei der, also nicht mehr so gut wird, wie er mal war, dann kann ich Unfruchtbarkeit annehmen, wenn eben diese 3 Tage abgewartet worden sind.
Okay, ich
Genau.
würde jetzt Folgendes vorschlagen. Ich gucke nämlich gerade auf meinen Recorder hier und wir sind schon bei 50 Minuten, ohne auch nur eine Frage aus der Community beantwortet zu
Oha.
haben. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt Folgendes. Ich frage dich jetzt gleich nur noch, wie man das am besten erlernt, beziehungsweise einfach, was du für ein Nachschlagewerk empfehlen würdest und auch, wie man bei dir eine Beratung machen kann. Dann würde ich sagen, wir beenden diese Folge und nehmen einfach anschließend noch eine mit den Fragen auf. Dann haben wir es nämlich voneinander getrennt. Die Leute, die schon NFP machen und nur ihre Frage beantwortet haben wollen, können sich dann nämlich nur die andere Folge anhören. Und ich glaube, alle anderen, die mit NFP jetzt noch gar nichts zu tun hatten, für die war diese Folge jetzt schon echt so viel Input,
Ja,
dass wir
weil
die
das glaube
Fragen
ich auch.
vielleicht nicht noch hinten dran hängen. So würde ich es
Ja.
machen. Also wenn ich jetzt mit NFP anfangen möchte, was mache ich dann? Was lese ich oder wie finde ich dich, wenn ich mich bei dir beraten lassen möchte?
Also die Standardwerke, die erstmal zur Lektüre empfohlen werden, ist das natürlich und sicher das Praxisbuch, das ist vom Trias Verlag. Genau, kann man vielleicht auch nochmal verlinken oder so.
Mache ich.
Genau, und super. Und das andere ist das Arbeitsheft auch vom Trias Verlag, eben in der, ist auch das gleiche Design und so weiter, von der Arbeitsgruppe NFP. Also auch natürlich und sicher und davon dann das Arbeitsheft. Das sind halt eben so diese Standardwerke, mit denen wir auch in der Beratung und in den Kursen arbeiten, die einfach so ein bisschen, also wenn ich jetzt einfach nicht mal einlesen will, dann empfehle ich auf jeden Fall das Buch. Natürlich und sicher das Praxisbuch, weil das einfach so ein bisschen, ja, es ist halt sehr gut erklärt und einfach, ja, so all die Sachen, die ich jetzt sehr schwierig wirklich auditiv oder verbal versucht habe wiederzugeben, die sind einfach sehr gut erklärt in dem Buch, weil das so ein bisschen, wie gesagt, um sicher anwenden zu können, braucht man halt eben so ein gewisses Verständnis des Regelwerks und das ist da wirklich sehr gut erklärt. Und genau, man findet mich auf der Webseite von den Maltesern in der Arbeitsgruppe NFP. Da bin ich als Beraterin gelistet und ansonsten habe ich auch noch eine eigene Webseite,
Ja.
die ich zusammen mit einer Kollegin gemacht habe. Oder genau, das machen wir zusammen. Jetzt brauche ich natürlich die URL, das ist jetzt ein bisschen peinlich.
Ich kann sie auch einfach in den Shownotes verlinken, das ist gar kein
Ja,
Problem.
genau. Also genau. Also NFP, jetzt habe ich sie auch, also NFP-in-hamburg.de. Also
Okay.
genau, ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen einfacher, wenn du das verlinkst, weil
Ja.
es auch ein bisschen kompliziert ist. Genau.
Also für alle, die rund um Hamburg wohnen oder in Hamburg wohnen und sich von dir persönlich beraten werden lassen, die können das auf der Webseite anfragen.
Genau. Und für alle, die jetzt diese Folge angehört haben und eine Beratung machen wollen, habe ich auch noch einen Rabattcode.
Yay.
Genau, da gibt es 15% Rabatt, genau.
Super, den schreibe ich auch nochmal unten drunter. Wie viel kostet so eine Beratung im Normalfall ohne Rabatt?
Genau, also für den Kurs nehme ich 160 Euro und für die Beratung, die Einzelberatung, nehme ich 55 Euro die Stunde.
Okay, dann eben abzüglich unseres Rabatts. Ich verlinke das natürlich alles und schreibe euch alles in die Shownotes. Und wir zwei Hübschen, wir machen jetzt mal ein ganz kurzes Päuschen und nehmen dann gleich die nächste Folge mit den ganzen Fragen aus der Community auf. Ich bedanke mich aber jetzt schon mal. Das war eine ganz, ganz tolle Folge und hat bestimmt
Danke,
einigen jetzt schon unheimlich geholfen. Und uns findet ihr wie immer auf Instagram, auf Facebook, auf dem Blog. Natürlich auch nochmal alles in den Shownotes. Und wir freuen uns natürlich auch über eine nette Bewertung und ein paar Sternchen. Und Rosa könnt ihr auf ihrer Seite auch besuchen. Und ich verabschiede mich jetzt für diese Folge. Und Rosa und ich quatschen jetzt gleich noch weiter. Die nächste Folge könnt ihr euch dann natürlich auch noch anhören. Bis dann!